Ich fange mal an, ja?
Womit denn?
Mit einem Intro.
Was denn für ein Intro? Was willst du denn plötzlich? Was bist denn du so ritualbehaftet plötzlich?
Entschuldigung, aber wir haben einen Ablauf, den wir zu folgen haben.
Ein Intro?
Lass mich doch mal jetzt mein Intro loswerden.
Mein Intro?
Meine Hand. Wow! Ihr grundlos gut gelaunten da draußen. Heute geht es bei uns um Friedrich Merz und den Frühling seiner Kanzlerschaft und um die FDP auf ihrem Weg durch den politischen Winter. Unser eröffnendes Zitat kommt heute daher von einem großen Liberalen und dem ersten Bundespräsidenten der Bundesrepublik Deutschland, nämlich Theodor Heuss. Der sagte Folgendes: Der einzige Mist, auf dem nichts wächst, ist der Pessimist. Und ein Mann, der dem feinen Herrn Heuss hier wahrscheinlich widersprechen will, sitzt heute wieder an meiner Seite. Der Zweckpessimist von Grund aus Gute Laune, auf dessen Mist immer wieder gutes Podcastmaterial wächst, Philipp Simon!
Mann, bin ich froh, dass wir dieses Intro haben.
Ja.
Also ohne dieses Intro wäre der ganze Podcast wertlos. Ja. Man wüsste ja überhaupt nicht, wo man hin soll.
Das hat mich ganze 3 Minuten gekostet, das zusammenzuschreiben. Ich bitte dich, das mal zu würdigen.
Vom selber schreiben hast du, kleiner KI-Fuchs, dich doch eh schon völlig entfremdet.
Also hier schreibt der Sprechende noch selbst. Also hier ist nichts KI und so. Aber weißt du, du meckerst eben gerade von wegen Struktur.
Nee, aber warte mal, ich hab noch eine Begrüßung für dich.
Ach so, jetzt kommt der feine Herr mit der Begrüßung um die Ecke.
Ja. Meine Damen und Herren, mir gegenüber sitzt wie immer der Fahrer vom Papst, Tobias Mann.
Der Pfarrer oder der Fahrer vom Papst?
Der Fahrer vom Papst. Ach, ich war jetzt am Wochenende so begeistert am Sonntag. Der Leo, der ist doch mit dem Papa Mobil gefahren.
Ja.
Und dann habe ich kurz gedacht, habe ich die Bilder im Fernsehen gesehen und dachte in dem Moment, was für ein geiler Job. Stell mal vor, du bist der Fahrer vom Papst. Immer Schrittgeschwindigkeit, das heißt, du kannst im Prinzip auch hackenstramm dich noch hinter Steuer setzen.
Ja.
Es ist ein Traumjob.
Du wirst vermutlich auch nicht rausgewunken mit dem Papamobil.
Wirst nicht rausgewunken, genau. Und da habe ich gedacht, das wäre eigentlich der ideale Job für dich. Es gibt vorgefertigte Routen, du hast nicht mehr so viel Stress, du fährst schön langsam, ganz entspannt. Und habe ihm gedacht, Mensch, der Tobi, also das wäre noch was für ihn. Fahrer vom Papst.
Aber jetzt stell dir mal vor, du bist der Fahrer vom Papst und dann setzt sich so ein Polizeiauto vor dich. Und zeigt an, bitte folgen. Der denkt doch, das ist Jesus. Also ich meine, wenn bei der Kirche jemand sagt, bitte folgen, dann ist es doch vermutlich der Messias, der zurückkehrt. Ja, das sind alles so. Und eine Christophorus-Plakette brauchst du auch nicht. Ja, aber du, bevor wir uns wieder verquatschen, lieber Philipp, lass uns da gerne gleich nochmal weiterreden. Aber heute geht es bei uns in der Hauptsache um die Regierungserklärung von Friedrich Merz und den FDP-Parteitag, der jetzt am Wochenende lief. Aber bevor wir darüber reden, reden wir über was ganz anderes.
Primaten Ping-Pong.
Aber wäre das nicht auch was für dich, Fahrer vom Papst? Fährst du gern Auto?
Nee.
Nein?
Ich hasse Autofahren.
Aber gut, dann lass mich anders fragen. Du hast Autofahren, aber fährst du gut Auto? Würdest du dich selbst als guten Autofahrer bezeichnen?
Nee.
Nein?
Ich bin so leidenschaftslos, was das Autofahren angeht.
Ja.
Ich bin, glaube ich, in meinen jüngeren Jahren viel gerne Auto gefahren und auch schnell Auto gefahren. Und inzwischen, wenn ich dann auf die Autobahn gehe, gehe ich auf die rechte Spur 110 und dödel irgendwo hin, wo ich hin muss.
Ja, jetzt erwächst du aber wieder so einen ganz anderen Eindruck, der sich von der Realität aber sehr weit entfernt. Mein Freund, du bist ja eigentlich ein Speedfreak, weil du bist ja kein Autofahrer, sondern du bist ja passionierter Motorradfahrer.
Motorrad, ja, ich habe gar kein Auto. Aber mit dem Motorrad fahre ich auch nicht schneller als 110, 120 auf der Autobahn.
Ach, erzähl doch nichts. Ihr seid doch immer auf diesen Joghurtbechern, die dann da so mit 340 links rum...
Woher kennst du, Heini, denn überhaupt das Wort Joghurtbecher?
Du, ich habe das mal aufgeschnappt.
Das hast du doch bestimmt mal bei mir aufgeschnappt.
Nee, aber das war, so nannte man bei mir in der Jugend immer diese japanischen, vollkommen übermotorisierten Maschinen, oder?
Ja, und vor allen Dingen Maschinen mit Verkleidung.
Also was gehen die? Die Motorräder, gehen die als Bär, als Fee?
Die gehen dann als Geisha, weiß nicht, wie das ausgesprochen wird.
Also nicht Verkleidung im Sinne von Deiters, sondern die haben dann so eine Plastikummantelung.
Verkleidung.
ja. Okay, und deswegen nennt man die Joghurtbecher.
Ja.
Gut, ja.
Weil da viel Plastik dran
ist. Aber ist das bei dir, dieses Motorradding, fährst du das schon immer oder ist das Midlife-Crisis?
So, pass auf, ich habe jetzt keinen Bock, noch nicht weiter mit dir zu unterhalten. Hast du am Wochenende ESC geguckt?
Nee, komm, da lasse ich dich jetzt nicht raus, von wegen ESC und so Gesinge. Sag mal, ist das mit dem Motorradfahren, bleiben wir mal dabei, ist das so ein Ding, ja, dass du dir deine eigene Jugend weiterhin beweisen musst, indem du dann in eisiger Kälte auf das Ding steigst und dir hinterher die Hände wieder zittern, weil du sagst, ach, eigentlich bin ich zu alt für den Scheiß.
Nee, das ist ja das Schöne, ich fahre eine Maschine mit beheizten Lenkergriffen. Da steigst du nicht mehr frierend ab.
Okay, damit ist die Frage auch beantwortet.
Ich überlege, also, ich frage mich, wo du, also ausgerechnet du heute mit diesem ganzen Midlife-Crisis-Gelaber auch noch hin willst. Ich habe immer so das Gefühl, du sitzt da in einem völlig zertrümmerten Glashaus und wirfst aber immer noch so mit Kieselsteinchen. Und ich denke mir, oh, ob er es selber noch merkt.
Ja, aber da hast du einen Punkt getroffen. Weil ich spreche dich auf die Midlife-Crisis natürlich tatsächlich deswegen an, weil ich ein weiterführendes Thema habe, tiefgehend, mal im Gegensatz zu dem, was wir beim letzten Mal besprochen haben, weißt du, die Hautroutinen, möchte ich diesmal mit dir über etwas sprechen, was mit dem Altern zu tun hat. Ich habe nämlich gestern ein Erlebnis gehabt, das war nicht schön. Es gibt doch beim Computer diese Fotoprogramme, wo man seine ganzen Fotos speichert. Und diese Fotoprogramme bieten doch immer einen Rückblick, den du unaufgefordert geschickt bekommst. Oder auf einmal Bilder von vor 20 Jahren angezeigt bekommst. Oder da steht, was weiß ich, 18. Mai 2000 oder sowas. Ja? Und dann siehst du, was du da für Bilder gemacht hast. Und ich habe ein Bild von mir gesehen. Und alter Schwede, ich bin wirklich erschrocken.
Warum?
Ich sah ja furchtbar aus.
Nein, da kann ich dich beruhigen. Du hast dich überhaupt nicht verändert. Da kann ich dich völlig beruhigen. Da mach dir doch keine Sorgen drum, Tobi. Nein, du hast dich gar nicht verändert.
Naja, aber gut. Okay, also ich, da muss ich auch noch was hinzufügen. Ich stehe natürlich auch heute nicht vorm Spiegel und bin von mir selber erregt und bewegt.
Nicht?
Darum geht's nicht. Nee, aber damals.
Da fehlt dir aber ein wesentliches Gen für diese Branche.
Ja, Eitelkeit, oder was?
Ja, auch diese, wie sagt man, wie nennen die das, Selbstwertkeit? Nee, da gibt's doch gerade so ganz
ach
tolle,
so. Achtsamkeit.
So ganz tolle neue Worte.
Nee,
nicht Achtsamkeit, noch was anderes.
Selbstwert.
Ja, nee, nicht Selbstwert, ist noch was anderes. Weißt du, was mir übrigens auch noch einfällt?
Ja.
Es wird heute ganz konfus. Also kommen wir gleich nochmal auf deine innere und äußere Schönheit, können wir gerne nochmal zurückkommen. Aber Nasemann und Tigges haben sich getrennt.
Was sind denn Nasemann und Tigges schon wieder? Das ist Freunde von dir.
So, und jetzt habe ich dich nämlich erwischt, weil du folgst nämlich dem Tigges. Ja.
Wirklich?
Pass auf, folgende Geschichte. Ich höre die Tage in den Nachrichten, Nasemann und Tigges haben sich getrennt, um Gottes Willen. Nasemann und Tigges, habe ich gedacht, oh, das ist aber ein geiler Name für ein Koks-Dealer-Duo aus Berlin. Nasemann und Tigges, die irgendwie Koks verdienen. Da habe ich gedacht, das ist so ein Koks Dealer-Duo. Nee, sie ist so ein Beziehungspärchen-Podcast-Geschichte. Wahnsinnig erfolgreich.
Ja.
Ja, jetzt brauchst du gar nicht so. Ja,
nein,
oh,
jetzt erinnere
ich
mich.
Und du folgst dem Typen. Und dann habe ich gesehen, die haben also die Leute quasi jetzt die letzten Jahre in ihrer glücklichen Beziehung kaputt und tot gequatscht und haben jetzt festgestellt, mit irgendwie um die 40, nee, war doch nicht die große Liebe und haben sich getrennt. Und dann habe ich heute gedacht, ja, ich muss mir das irgendwie mal angucken. Und dann bin ich auf diesem Insta-Account von diesem
Tigges.
Ich glaube, Tigges ist dann der Mann, Nasemann ist die Frau und Tigges ist der Mann oder so. Und habe mir dieses unfassbare Dünnschissgelaber von diesem Typen angehört. Und habe gedacht, also mit was für einem Schwachsinn heute Festplatten zugetextet werden. Wahnsinn. Und dann gucke ich da so und sehe, das gibt's doch gar nicht. Der Mann folgt dem. Wem folgst du eigentlich nicht im Internet?
Ja, dir. Aber wir sollten beim Thema Festplatten mit Scheißdreck vollquatschen. Vielleicht auch gar nicht so weit das Maul aufreißen, fällt mir gerade auf. Aber ich kann jetzt den Bogen schließen. Das heißt, wir haben es hier mit zwei Erziehungs...
Nee, ich möchte gerne wissen, warum du dem folgst.
Weil ich bin irgendwann mal auf den gestoßen. Und ich folge ja wirklich tatsächlich manchmal auch Leuten auf Instagram, wo ich mir denke, das können wir irgendwann mal im Podcast verwenden. Und siehe da, jetzt hat der Algorithmus das bei dir reingespült oder was weiß ich, oder du hast es in den Nachrichten gesehen und schon sprechen wir drüber, weil es ist ja auch irgendwie spannend für uns jetzt hier in der Podcast-Sphäre. Du hast da einen millionenfach geklickten Pärchen-Podcast, der Beziehungstipps gegeben hat, zeigt, dass seine eigenen Tipps
nicht
gut genug waren, um die eigene Ehe dann zu retten.
So, und damit schließt sich aber der Bogen zu dir.
Ja, im Moment, genau, weil, jetzt komme ich wieder zu meinen Fotos. Ich habe mich nämlich gefragt, ja, weil ich ja mit meiner Frau schon seit rund 25 Jahren zusammen bin, warum zur Hölle hat die sich auf mich Vogel eingelassen? Meine Frau ist ja unverändert schön geblieben. Damals war sie schön, heute ist sie schön. Und ich nicht. Und vor allem damals, also nach Ansicht dieses Fotos, muss ich wirklich am Geschmack meiner Frau zweifeln. Ich meine, ich danke ihr natürlich recht herzlich dafür, dass sie mich trotzdem genommen hat. Aber ich weiß nicht, was er mir gefunden hat.
Ja, mein Eindruck ist, ich finde, du hattest ja schon als jüngerer Mensch auch eine ähnliche Körperhaltung. Du hast ja immer so einen auch leicht gebeugt nach vorne. Ich finde, du sahst schon mit 25 eigentlich aus wie so ein junger Vogel mit gebrochenem Flügel. Und ich glaube wahrscheinlich, ich will jetzt sagen, nicht Mitleid hat deine Frau in deine Richtung getrieben, aber vielleicht Fürsorge. Und jetzt weiß ich auch wieder, wie das Wort von diesen Internet-Heinis heißt. Selbstfürsorge. So, und zum Schluss beantworte ich dir die Frage noch mit meiner scheiß Midlife-Crisis. Die geht jetzt genau seit 48 Jahren. Ich glaube, durch mehr Themen konnte man jetzt auch in der kurzen Zeit nicht springen.
Zitat.
Mann, bin ich froh, dass wir das hinter uns haben. Lass uns mal wirklich zu den wichtigen Themen des Lebens kommen.
Ja, auch so eine neue Koalition ist ja ein bisschen wie eine Beziehung.
Richtig.
Ja.
Und Friedrich Merz hat seine erste Regierungserklärung gehalten. Und hast du dir die auch angeguckt?
Ich hab's versucht. Allerdings habe ich sie am späten Abend nachgehört. Und da war ich, also wenn mit einer gewissen Müdigkeit an diese Rede rangehst, fällt dir irgendwann der Kopf auf den Tisch.
Ja. Und ich glaube, das ist auch das ideale Bild für die Koalition und die nächsten 4 Jahre. Ich glaube, wir werden alle irgendwann einfach mit dem Kopf auf den Tisch knallen. In dieser Regierung läuft gerade auch schon wieder so viel schief und so viel konfus. Bevor wir jetzt konkret auch zu Merz kommen, möchte ich nochmal ganz kurz eine Sache ansprechen, die mir heute aufgefallen ist oder die mir heute auf den Schreibtisch gespült wurde. Carsten Linnemann hat sich in einem Podcast nochmal zu dieser ersten Sitzungswoche im Januar geäußert, wo die CDU gemeinsam mit den Faschisten von der AfD abgestimmt hat.
Ja.
Wir erinnern uns, Riesenaufriss, CDU so, und da hat er sich jetzt nochmal zu geäußert, und der erste Teil dieser Äußerung war im Prinzip, dass er gesagt hat,
die ganze Woche hätte nicht stattfinden dürfen.
Und das war der Moment, wo ich dachte, wow, viel zu spät, aber vielleicht ist bei der CDU oder zumindest bei Carsten Linnemann der Groschen gefallen.
Ja, hätte man hoffen können, wenn er nicht im gleichen Interview natürlich auch noch das hier gesagt hätte.
Am Ende ist es so, dass wir wahrscheinlich zu dem Schluss kommen, dass die letzte Januarwoche, die Abstimmung im Deutschen Bundestag, schon zu einer Polarisierung auf der linken Seite oder zu einer Polarisierung geführt haben, die linke Seite mobilisiert hat.
Die Abstimmung hat zu einer Polarisierung geführt, die linke Seite mobilisiert hat.
Ein echter Linnemann.
Das heißt, das Einzige, was er an dieser Woche schlimm findet, ist, dass die Linken mobilisiert wurden.
Also ein klassischer Linnemann. Erst denkst du, er hat irgendeine Form von Selbsterkenntnis, Selbstkritik, selbstkritische Reflexion, und dann reißt er das mit dem Arsch alles wieder ein, kurz nachdem er das gesagt hat. Und vor allem, was heißt, die Woche hätte nicht stattfinden? Also ein paar Freunde von mir, die haben mal in Lorette Mar, als wir noch jünger waren, haben die Urlaub gemacht eine Woche. Ja, die jetzt haben auch gesagt, diese Woche hätte nicht stattfinden dürfen.
Ja. Ja. What happens in Vegas stays in Vegas.
Ja, aber das in diesem Zusammenhang ist wirklich echt der Hammer. Aber so ist er denn, der Mann. Du glaubst irgendwie, Moment eben, hat er einen Fehler gesehen, und man sieht, ja, er hat einen Fehler gesehen, aber den falschen.
Das war heute wieder so ein Ding, wo ich dachte, man will ja auch nicht die ganze Zeit so negativ rangehen. Man will ja auch nicht die ganze Zeit irgendwie schon sagen, das wird alles nichts. Nur dann äußern sie sich wieder in irgendeiner Form öffentlich und man denkt sofort, das wird alles nichts. Und darum hören wir jetzt auch das erste Zitat von Friedrich Merz.
Zu einer gewaltigen Kraftanstrengung haben Sie gestern in der Regierungserklärung die Deutschen, das gesamte Land aufgerufen. Dürfen die Bürger und Bürgerinnen jetzt nicht erstmal von Ihnen und Ihrer Regierung eine gewaltige Kraftanstrengung erwarten?
Ich habe uns ja selbst als allererste in die Verantwortung genommen. Ich habe gesagt, wir sind gewählt, um zu regieren. Wir haben die Verantwortung für das ganze Land, für alle 84 Millionen Einwohnerinnen und Einwohner in Deutschland. Und wir legen diese Maßstäbe zuallererst an uns selbst an. Ich habe aber auch gesagt, Das können wir nicht alleine. Wir brauchen dafür die Bevölkerung, wir brauchen dafür die Gewerkschaften, die Arbeitgeberverbände, die Unternehmerinnen, Unternehmer. Wir brauchen die Arbeitnehmerinnen, die Arbeitnehmer.
Also alle?
Die Frage, können wir in diesem Land gemeinsam jetzt auch mal im übertragenen Sinne die Ärmel aufkrempeln und sagen, wir packen das jetzt mal an und schaffen das? Ich glaube, ja, es geht.
Merkst du nach hinten raus, also dieses Merz-Ding, dass er irgendwie glaubt, dass die Leute hier nicht genügend tun, das ist so in ihm verankert. Und dann macht er am Anfang, sagt er, ja, natürlich, wir sind als allererstes gemeint und natürlich. Und am Ende sagt er wieder dieses, prägt er doch wieder dieses Bild, dass die Deutschen faul sind.
Das ist ja aber momentan, das haben sie sich überlegt, das spürst du ja, das wird ja ständig irgendwo, wird das fallen gelassen in verschiedenen Aussagen und Sprachfetzen, kommt das so, mir schaffe nicht genug. Ja, diese scheiß Work-Life-Balance, das ist ja so dieses, das funktioniert ja, so
nicht. Ich glaube aber, den Fehler, den sie machen, ist, dass sie von sich auf andere schließen.
Das kann sein. Und vor allem ist, die Faktenlage spricht ja auch dagegen. Ich habe irgendwo was gelesen, ich hab's nicht ganz parat, aber irgendwie, was weiß ich, wie viel Milliarden von Überstunden hier in Deutschland gemacht werden.
Unbezahlte.
Ja, genau. Also rein von der Faktenlage her ist es überhaupt nicht tragfähig, was er da erzählt. Aber es passt natürlich leider wieder zu Merz. So dieses ewig gestrige ja, alle faul, außer ich. Das ist so diese Einstellung, die er vermitteln will.
Ja, aber mir fällt es immer noch schwer, von jemandem anzunehmen, der so anstrengungslos zu Millionen gekommen ist wie Friedrich Merz, der sich in Aufsichtsräten den Arsch platt gesessen hat. Und seine Trümmertruppe ist ja auch nicht besser. Jens Spahn, ein im Gesundheitsministerium komplett gescheitert, ein riesen Milliardenloch mit Masken hinterlassen. 2 Wochen später war er Energieexperte. Jetzt läuft er mit stolz geschwellter Brust irgendwie durch den Bundestag und macht einen auf Union. Das sind doch alles keine Leute, wo ich sage, Mensch, da arbeitet einer still vor sich hin und leistet was. Oder Julia Klöckner, die plötzlich Bundestagsprinzessin ist, das alte Nestle-Maskottchen. Das ist doch alles, also sie sagen, sie legen diese Maßstäbe zuallererst an sich selber an. Ich sehe das aber nirgendwo, wo diese Maßstäbe angelegt werden.
Ja, und es ist vor allem eine Verantwortungsverlagerung auf uns alle, auf die Bürgerinnen und Bürger. Also wenn das hier im Land nicht funktioniert, dann ist auf gar keinen Fall Merz schuld und auch nicht seine Truppe, sondern wir natürlich alle, wir faulen Schweine.
Richtig. Man kann über Merkel viel sagen, aber die war zumindest in der Lage, den Bürgern das Bild einer stetig arbeitenden Bundeskanzlerin zu vermitteln. Ohne dass sie die Leute permanent irgendwie blöd angemacht hat und gesagt hat, ihr müsst mal mehr tun. Der Merkel hat man, ohne dass sie je darüber gesprochen hat, geglaubt, dass die richtig hart arbeitet. Ob man jetzt politisch mit den Ergebnissen immer einverstanden war, ist eine andere Frage. Aber also merkst du nicht auch diesen Persönlichkeitsunterschied und dass da einfach so eine Lücke klafft, die überhaupt nicht zusammenpasst?
Ja, gut. Dein Plädoyer jetzt für Frau Merkel lässt natürlich ein wenig außer Acht, dass in diesen 16 Jahren dann doch relativ viel liegen geblieben ist. Das heißt also, dieses Vermitteln von stetiger Arbeit hat sich nicht unbedingt gedeckt mit dem, was tatsächlich passiert ist. Es ist natürlich auch schwierig jetzt zu sagen, ach, alle Politiker, die schaffen all nichts, die machen all nichts. Also das ist auch
aber natürlich, das habe ich auch nicht
das
gesagt.
Ist auch falsch. Aber ich weiß natürlich, was du meinst. Was mich so stört ist, dass es immer von einer Negativität geprägt ist, die Aussage. Er könnte jetzt ja auch sagen, Leute, jetzt geht's los. Eine neue Energie erfüllt uns alle. Ja, die geht von mir aus und sie spült sich übers Land. Ihr werdet diese Euphorisierung spüren und werdet sagen, jawohl, jetzt geht's wieder aufwärts mit unserem Fritze, der zeigt's uns. Stattdessen ist das wieder so ein Vorwurf, weißt du, so, es wird nicht genug gearbeitet, die Leute sind faul, also so eine Negativität. Und das widerspricht ja dem, wie Merz im Wahlkampf aufgetreten ist, als der große psychologische Motivator, der gesagt hat, alles spielt sich im Kopf ab. Verstehst du, was ich meine?
Absolut. Und das Witzige ist ja, dass er auch dann noch, wir haben es hier auch schon ein paar Mal im Podcast erwähnt, ja auch immer davon gesprochen hat, dass mit der Wirtschaft, das ist alles Psychologie und wenn ich da mal dran bin, dann wird die Stimmung ganz anders sein.
Genau, das meine ich ja.
Und dann geht's direkt, ja, die Realität hat ihn eingeholt, denn heute, am Montag, hat die EU-Kommission ihre Frühjahrskonjunkturprognose für das laufende Jahr vorgelegt und erneut ein Nullwachstum der deutschen Wirtschaft vorhergesagt. Das heißt also, der positive Merz-Effekt, den er uns noch großspurig, wenn wir alle jetzt die Ärmel hochkrempeln, versprochen hat, der bleibt natürlich aus.
Aufkrempeln bitte, aufkrempeln. Er sagt immer aufkrempeln.
Nicht hochkrempeln?
Nein, er sagt nicht hochkrempeln, sondern die Ärmel aufkrempeln.
Ja. Ja. Ich glaube, das Einzige, wo sich Friedrich Merz die Ärmel aufkrempelt, ist, wenn er zum Maniküre geht. Das ist der Moment, wo Friedrich Merz sein Hemd aufkrempelt. Aber er will natürlich mit gutem Beispiel vorangehen und deswegen hat er in seiner Regierungserklärung letzte Woche natürlich richtig einen draufgelegt und mal gezeigt, wie voll seine Woche ist. Und wir hören jetzt mal, wie der kleine Friedrich Merz von seinem ersten Arbeitstag erzählt.
Und wir werden in Abstimmung mit unseren europäischen und internationalen Partnern vertiefen, was im gemeinsamen Respekt und mit Rücksichtnahme auf die jeweiligen anderen die richtigen Entscheidungen in Deutschland und in Europa sind. Ich bin daher, und Sie haben das alle mitverfolgen können über die Medien, ich bin daher an meinem ersten vollen Amtstag gleich nach Paris und nach Warschau gereist.
Ja, da gibt's bei der CDU Standing Ovations, Tobi.
Ja gut, vor allem, wir wissen ja, dass im Grunde jetzt, vielleicht ist das jetzt von mir ein bisschen böse gesagt, aber es ist jetzt ja nicht so furchtbar viel bei rausgekommen.
Nein, vor allen Dingen auch, wenn wir jetzt noch 3 Jahrhunderte zurück wären und er irgendwie da tagelang mit der Postkutsche irgendwie durch die Walachei gefahren wäre. Aber der Feine, er hat sich morgens in Berlin in den Flieger gesetzt, ist dann im Affentempo einmal alles abgeflogen und war nachmittags zur Maniküre wieder in Berlin und verkauft diesen Tagesausflug dann irgendwie, als ob das jetzt der große Gamechanger war.
Er sagte, ich war da und alle so, ja, hey, ja. Du bist super.
Friedrich sofort los und was hat er erreicht? Ja, nix. Die Polen haben schlechte Laune und der Macron freut sich, dass er einen hat, den er umarmen kann. Ja. Ansonsten wollen sie natürlich jetzt alles in Absprache mit den anderen machen de facto aber die Grenzen zu, verärgern alle anderen. Jetzt sagt die Gewerkschaft der Polizei sagt jetzt schon, ja, also das können wir, die Grenzkontrollen aktuell können wir gar nicht mehr lange durchhalten, weil wegen Überstunden und eh alle am Ende. Also, sein erster Tag hat er aber wahnsinnig aktiv und jetzt hören wir mal, was an seinem dritten Tag alles los war.
Liebe Kolleginnen und Kollegen, an meinem dritten Amtstag habe ich in Brüssel den Präsidenten des Europäischen Rates, Antonio Costa, sowie die Präsidentin der Europäischen Kommission, Ursula von der Leyen, und Roberta Metsola, die Präsidentin des Europäischen Parlaments, getroffen. Ich habe den europäischen Institutionen eine neue Verlässlichkeit Deutschlands zugesagt. Die Zeiten, in denen sich Deutschland bei wesentlichen Fragen der europäischen Politik einfach der Stimme enthält, diese Zeiten sollen vorbei sein.
Standing Ovations. Herr Fritze ist da hingefahren, hat gesagt, Leute, richtig gute Nachrichten, wir stimmen wieder mit ab. Entschuldigung mal, bisher hat er doch in den ersten 3 Tagen hat er doch nur Sachen gemacht, die er von Berlin aus innerhalb einer halben Stunde telefonisch hätte erledigen können.
Ja. Und gut, hat einen Punkt, ne? Also das muss man eins sagen, diese German Vote, also diese mangelnde Verlässlichkeit bei Abstimmungen auf europäischer Ebene, da haben wir, glaube ich, auch im Podcast seinerzeit drüber gesprochen, resultierte ja daraus, dass immer wieder die FDP vor allem ausgeschwenkt ist bei Entscheidungen, die anstanden auf europäischer Ebene und ja. Dann letztlich, wenn ein Koalitionspartner sagt, da machen wir nicht mit, enthält man sich ja dann als Land. Das ist ja so dieses
genau.
Ja,
ungeschriebene Gesetz. Aber nun lass uns doch mal abwarten, ja. Wie es so mit der SPD läuft.
Eben.
Da weil die grummelt gespannt. Nämlich jetzt bei den ganzen Grenzkontrollen schon ordentlich. Deswegen lass uns doch mal gucken, wie doll wir mit abstimmen und ob sich das alles so ändert. Also in seinen ersten 3 Tagen hat er quasi nur Sprüche gekloppt. Und jetzt hören wir zum Schluss dann auch nochmal sein Resümee für die erste Amtswoche.
Und schließlich führte mich der Weg meiner ersten Amtswoche nach Kiew. Zusammen mit meinen Kollegen Emmanuel Macron, Keir Starmer und Donald Tusk. Uns alle eint, dass wir uns einen gerechten, dauerhaften, tragfähigen Frieden in der Ukraine wünschen. Lieber heute als morgen.
Also das kommt bei raus, wenn Friedrich Merz die Ärmel hochkrempelt.
Viel Symbolik.
Dinge, die wir vorher auch schon alle wussten.
Ja. Aber es ist gut, dass er es nochmal sagt.
Es war wichtig, dass die drei im Zug saßen und sich nochmal gesagt haben, Leute, für uns ganz wichtig, je früher Frieden kommt, desto besser.
Ja, Aber es wird ja teilweise auch schon bejubelt, dass es jetzt Bildmaterial gab, wo Merz mit anderen Staatschefs physisch zusammen war. Das hat schon gereicht für großes Lob. So unter dem Motto, Merz ist jetzt der große Außenkanzler, ja, nachdem Olaf Scholz sich ja ein wenig zurückgezogen hatte. Da haben die Leute ja auch ein bisschen einen Punkt. Aber am Ende des Tages muss man sagen, es gibt ja ähnliche Fotos von Olaf Scholz auch. Ist ja nicht so, dass er jetzt wirklich nur im Bundeskanzleramt gehockt hätte und niemanden zu sich gelassen hätte, nur über Zoom kommuniziert. Es gibt auch Fotos von Olaf Scholz mit anderen Staatschefs.
Ja. Das ist schön. Das ist wirklich süß, wie du hier die Sozen in Schutz nimmst. Leute, es gibt Fotos, wo Olaf Scholz mit anderen Menschen auch zu sehen ist.
Es gibt keine Fotos von Olaf Scholz, wo er die Geschwindigkeit überschritten hat, in keinster Art und Weise, das ist mal sicher. Nein, entscheidend ist ja, was passiert, was resultiert daraus. Bisher ist es viel heiße Luft, viel Symbolik, Das ist natürlich auch wichtig, aber du siehst ja, so die Euphorie greift noch nicht so richtig, also zumindest bei mir nicht.
Na, aber was ja ganz interessant ist, also wir haben ihm jetzt in seiner Regierungserklärung zugehört, was so seine erste Amtswoche war. Und vielleicht haben wir einen Denkfehler gemacht. Ich glaube nämlich, dass Friedrich Merz eine völlig andere Definition von Arbeit hat als wir.
Okay.
Das heißt, wenn der permanent sagt, die Leute sind zu faul, die müssen mehr arbeiten, dann geht der nicht davon aus, dass das Menschen sind, die tatsächlich körperlich arbeiten, die wirklich am Tag was leisten, sondern der denkt da mehr an sich, an jemanden, der so ein bisschen mit dem Flugzeug durch die Gegend fliegt und irgendwelche Kalendersprüche absondert. Und vielleicht hat er einfach, weißt du, ich glaube, Friedrich Merz hat eine völlig andere Definition von Arbeit als Menschen, die arbeiten.
Das kann durchaus sein, ja.
Und das Weltbild von Friedrich Merz wird uns in den nächsten 4 Jahren sowieso noch öfters beschäftigen. Denn wir hören jetzt mal, ja, welches Weltbild er hat und was für ein Politiker er ist und wie er so auf die Welt blickt. Und ich weiß nicht, ob ich da nicht auch immer öfters mal ein bisschen verstört bin.
Wir nennen diesen Grundsatz seit Jahrzehnten Abschreckung. Und es gibt wenige Lehren aus der jüngeren Geschichte, die sich so passgenau auf die Gegenwart übertragen lassen wie dieser. Denn diese Lehre ist einfach. Stärke schreckt Aggression ab. Schwäche hingegen lädt zur Aggression ein.
Oh, das ist natürlich sehr undifferenziert.
Sag mir, was ist das für ein Weltbild?
Naja gut, im Grunde ist das Weltbild, das Donald Trump auch hat. Also die Macht des Stärkeren, der Stärkere gewinnt und wer Schwäche zeigt, der verliert. Und das ist dann doch sehr simpel. Denn ich weiß, glaube ich, wie Merz es meint. Ich will ihm mal zugutehalten, dass er es wahrscheinlich differenzierter meint, als es jetzt hier sagt. Aber in dieser Plattheit, wie es hier geäußert wird, finde ich sehr bedenklich.
Ich finde das ein sehr befremdliches Weltbild.
Ja,
vor allen Dingen auch der Satz, der mich tatsächlich auch noch mal so ein bisschen rausgerissen hat, auch in dem Kontext, in dem er das sagt. Er sagt ja zum Schluss, Schwäche zieht Aggression an. Was ja dann, wenn man es in dem Kontext beachtet, in dem er da gerade spricht, er ja davon ausgeht, dass die Ukraine schwach war, als sie von Russland angegriffen wurde. Aber die Ukraine war nicht schwach.
Nee, sie war konfrontiert mit einem eiskalten Aggressor.
Ja, aber das ist ja auch, aber wenn man seiner Logik folgt, dann geht er ja davon aus, dass die Drohung auch gegenüber anderen Ländern von Russland und auch der Angriff auf die Ukraine, dass das alles erfolgt ist, weil diese Länder schwach waren oder schwach sind.
Ja.
Aber das ist doch nie der Motor von Wladimir Putin gewesen. Der Motor für ihn ist doch nicht, Länder anzugreifen, weil sie schwach sind, sondern der Motor von Wladimir Putin ist ja, Demokratien zu zerstören, Demokratien quasi selbstständig, eigenwirksam zu schwächen.
Ja, genau. Und warum macht er das? Die Intention ist natürlich, er möchte sein Weltbild verwirklichen, seine Vision, seine politische skrupellos einfach durchziehen. Und insofern, vor diesem Hintergrund ist natürlich, was Merz da gesagt hat, dann doch nicht wirklich durchdacht.
Und ich könnte ihm, ich weiß auch, was du meinst, man könnte ihm an der Stelle natürlich auch was Positives noch unterstellen, dass er quasi sagt, wir brauchen eine neue Form der Sicherheit, um uns auch verteidigen zu wollen, ja. Nur für mich schwingt in seinen Äußerungen immer so ein ganz, ganz schwieriges 50er-Jahre-Weltbild mit.
Ja, es ist simplizistisch. Es ist total vereinfacht. Stark, schwach, schwarz-weiß.
Ja, auch ein extrem paternalistisches Weltbild. Ja. Also das war ja schon, als er vor einiger Zeit über die Frauen in der Partei und die Frauenquote gesprochen hat, wo er auch sagte, ja, da macht man den Frauen ja keinen Gefallen mit. Das war ja auch so ein Satz, wo man dachte, was ist jetzt wieder an Synapsen quer in seinem Kopf geschossen? Und ich finde, der Satz, den er mit der Schwäche, der ist jetzt nicht ganz so drastisch und so schlimm, aber auch der zeugt für mich wieder von einem, ich finde, sehr aus der Zeit gefallenen Weltbild.
Ja, und das Schlimme ist ja, er hat ja eh diesen Ruf. Er hat ja den Ruf, ein Mann von vorvorgestern zu sein. Ja. Und da wäre es doch mein Ansinnen, das zu widerlegen, indem ich zeige, was für moderne Ansätze ich habe. Jetzt hat er in der Rede, das haben wir, glaube ich, nicht geklippt hier, hat er zum Beispiel auch in seiner Antrittsrede, hat er ja da ein Bild benutzt. Und zwar sagte er, Deutschland müsse wieder eine Wachstumslokomotive werden. Noch nicht mal, also ich meine Lokomotive als Bild, noch nicht mal ICE und ich wäre mit Bahn vergleichen hierzulande auch, wäre ich vorsichtig. Da siehst du, wo er immer wieder auch so Formulierungen verwendet, wo du merkst, nee, so ganz ist er in der Gegenwart nicht angekommen.
Ich glaube, er ist weder in der Gegenwart noch so richtig in der Realität, denn offensichtlich wird ja die Realität zwischendurch an ihn rangetragen und dann kommt er immer zu ganz seltsamen Schlussfolgerungen. Jetzt erzählt er an einer anderen Stelle, das war nicht bei der Regierungserklärung, erzählt er davon, dass eine Besuchergruppe aus dem Sauerland, aus seiner Heimatregion, zu Gast im Bundestag war. Und die haben mal so von oben, von der Kuppel, Bundestagskuppel, in den Sitzungssaal reingeguckt und da ist denen was aufgefallen und das haben sie ihm erzählt und jetzt hören wir mal seine Schlussfolgerungen.
Ich hatte gestern Abend noch kurz Gelegenheit, sie zu treffen. Und dann haben die mir mal gesagt, wie das von oben aussieht, wenn man in den Deutschen Bundestag schaut. Wir sehen das ja immer nur von unten. Aber wenn man von oben auf dieses Plenum schaut und dann diesen riesengroßen Block von hinten betrachtet auf der linken Seite sieht, doppelt so groß geworden wie beim letzten Mal. 10,4 2021, 20,8 2025. Liebe Freundinnen und Freunde, ich bin nicht bereit zu akzeptieren, dass dieses Land in die Hände von Rechtspopulisten oder Linksradikalen fällt.
Er kann es nicht lassen, ne? Er muss immer wieder quasi...
Das immer wieder das Gemeinmachen. Und wieder die Linksradikalen.
Die Linksradikalen, ja.
Die Linksradikalen, die so radikal sind, dass sie ihm die Wahl zum Bundeskanzler am gleichen Tag ermöglicht haben. Die Linksradikalen, die sich hinter die Demokratie gestellt haben und gesagt haben, wir wollen jetzt zeigen, dass Deutschland auch in der Öffentlichkeit ein gutes Bild abgibt, auch wenn du mit deiner eigenen Truppe im ersten Wahlgang, im Wahlgang hier völlig auf die Fresse gefallen bist, werden wir dafür sorgen, dass du das nochmal revidieren kannst.
Und die ja vermutlich in den nächsten Jahren auch noch hier und da brauchen wird, wenn es mal natürlich um Zweidrittelmehrheiten geht.
Natürlich. Ja? Anstatt, dass er da einmal bei dem Thema bleibt. Und was ich ja dann auch so spannend finde, ist, wie er da selbst besoffen irgendwie von 10,4 auf 20. Ja, wer ist denn damals angetreten und hat gesagt, ich kann die AfD halbieren? Und in wessen Zeit ist die AfD verdoppelt worden? Das war jetzt nicht ganz alleine seine Leistung, aber er hat mit seiner Sprache und so, wie er die CDU aufgestellt hat, auch nicht dazu beigetragen, die AfD klein zu kriegen. Also, Friedrich Merz, erste Regierungserklärung. Mein Fazit ist, die Hoffnung stirbt zuletzt, aber sie stirbt.
Das ist sehr schön. Also, ist das jetzt dein Schlusswort tatsächlich für diesen
Nein, Talk? Wir bräuchten gerade einfach einen Bundeskanzler, der nicht irgendwie wie Stromberg durch die Gegend rennt, sondern der in der Lage ist, auch die Leute zu motivieren und ihnen nicht permanent zu sagen, sie sind zu faul, selber ein Kabinett zu haben, was wirklich nur aus Sitzengebliebenen besteht. Also das passt alles vorne und hinten nicht. Und dann hast du daneben noch so eine regungslose SPD, die, glaube ich, auch inzwischen sich komplett selber aufgegeben hat. Das ist für mich gerade alles nichts, wo ich sage, jetzt kommt der Wandel, den ich erwarte. Jetzt kommt dieser frische Wind da rein.
Ja, und vor allem, es ist ja so, da haben wir auch schon drüber gesprochen, die Zeit drängt ja. diese Regierung muss zeigen, dass Demokratie funktioniert, dass das klappt, dass man da gemeinsam an einem Strang zieht. Und ich zweifle, ich habe ja schon vorher gezweifelt, ob jetzt diese Koalition, die da antritt, ob die das leisten können. Aber die Zweifel werden nicht kleiner mit jedem Tag. Tut mir leid, dass ich da jetzt auch nichts Lebensbejahenderes beitragen kann.
Ja, und ich glaube auch, dass der Zwist zwischen CDU und SPD auch nicht kleiner werden wird.
Nein. Eher im Gegenteil sogar. Da ist momentan nur ein bisschen Ruhe, weil die SPD sich ja gerade selber sortieren muss, nachdem einmal das große Klingbeil durchgerauscht ist. Da haben wir ja auch schon drüber gesprochen. Aber wenn die wieder sortiert sind und wieder fester im Sattel sitzen, dann werden die natürlich auch ihre Interessen vehementer verteidigen und dann kommt es wieder zu Konflikten. Aber Philipp, ich habe was Gutes. Philipp, ich habe einen positiven Abschluss.
Ja?
Bei allem, was jetzt passiert, immerhin haben wir dann für diesen Podcast weiterhin gutes Material.
Ja, also da kann man ihm gar nicht genug für danken. Jetzt gibt es wieder einen Grund für grundlos gute Laune, denn wir möchten an dieser Stelle nochmal daran erinnern, dass es die Möglichkeit gibt, grundlos gute Laune dieses Jahr mal live zu sehen. Und der erste Live-Termin findet am 20.06. in Dortmund statt.
Und es gibt wirklich nicht mehr viele Karten. Das ist jetzt kein Marketinggeschwätz, sondern es ist schon sehr, sehr gut verkauft, was uns sehr freut. Also wenn ihr noch dabei sein wollt, dann müsst ihr jetzt zugreifen. Tickets gibt's unter www.grundlosgutelaune.de.
Zitatort.
Ja, und wir bleiben bei Grundlos Gute Laune Deluxe, weil heute haben wir etwas ganz Besonderes zu besprechen. Wir haben beim letzten Mal gesagt, dass wir uns Parteien, die nicht mehr ganz so mitspielen im großen politischen Game, viel zu selten zuwenden. Und deswegen möchten wir hier an der Stelle uns der FDP zuwenden, die ihren Parteitag am Wochenende hatte. Ich habe mir viele Teile der Veranstaltung sehr ausführlich angesehen und hatte irgendwann das Gefühl, es ist so ein bisschen ein philosophisches Proseminar zum Thema Liberalismus heute. Es war eine sehr, sehr intellektualisierte Selbstreflexion, die da stattgefunden hat. Also es ging ganz viel um die Frage, was hat Liberalismus eigentlich mit der FDP zu tun? Was bedeutet das für uns heute? Und warum liegt hier eigentlich Stroh? Und fest steht, Christian Lindner ist weg und hat dort seine letzte große Rede zunächst gehalten.
Ja. Und das ist ja mal die gute Nachricht. Christian Lindner ist weg.
Ja.
Das ist eine, auch wenn der Abgang an sich nochmal eine Vollkatastrophe war, aber er ist weg. Er will ja jetzt, glaube ich, auch tatsächlich Berufsredner werden, ne?
Ja, ich habe ein Zitat von hier von Instagram. Da hat er mal so ein bisschen Einblick gegeben, wie es bei ihm beruflich aussieht.
Viele von euch haben mich gefragt, wie geht's dir? Was planst du? Was machst du? Momentan steht bei mir natürlich die Familie ganz im Vordergrund, jeden Tag und auch jede Nacht. Und beruflich habe ich viel Freude an einer neuen Freiheit.
Das ist auch eine schöne Formulierung, oder? Beruflich habe ich viel Freude an einer neuen Freiheit.
Ja, das ist die schönste Formulierung für jemanden, der zweimal fristlos rausgeschmissen wurde. Ich habe viel Freude an meiner neu gewonnenen Freiheit. Was ich mich aber gerade auch gefragt habe, haben wir gerade da im Hintergrund auch die ganze Zeit die Vögel in seinem Kopf gehört?
Ja, genau, das war wie beim Comic.
Wenn das einer war so ein bisschen das Zwitschern.
Ja, die Vögel zwitschern um den Kopf wie bei Bugs Bunny. Und er durfte aber natürlich nochmal ran. Man hat ihn nochmal gefeiert, er ist auf der Bühne. Und es ging in seiner Rede, die er da gehalten hat auf dem Parteitag, um sein Lieblingsthema, nämlich um das Thema Ich. Um Christian Lindner ging es. Es wurde auch persönlich, das muss man sagen, er hat seiner Frau gedankt. Da hat er mal das Wort Liebe ins Wort Liberalismus gepackt. Und natürlich, wenn Lindner spricht, geht es immer ums große Ganze. Und deswegen hat er tatsächlich auch mal angepackt, um was es gehen sollte jetzt. Also er geht zwar, aber er hat der FDP mal mitgegeben, um was es jetzt gehen soll künftig.
Es geht heute nicht darum, alleine eine Antwort zu finden, wie die Freien Demokraten und warum in den Deutschen Bundestag zurückkehren. Es geht auch um eine Neuvermessung des politischen Liberalismus in einer sich verändernden Gegenwart. Vielleicht liegt eine Antwort darin, zurückzukehren an den Kern unserer eigenen Grundüberzeugung. Und genau dann zu überlegen, welche Lehren sich für die Zukunft daraus ergeben. Was also antwortet der Liberale auf die Frage, worum es ihm geht? Schuldenbremse? Antwortet der Liberale auf die Frage, worum es ihm geht? Steuersenkung? Nein. Der Liberale antwortet auch nicht auf die Frage, was ihm wichtig ist, zuerst ich. Die Antwort auf die Frage, worum geht es euch, ist für den Liberalen immer, es geht uns um dich. Es geht uns um deine Chance, im Hier und Jetzt glücklich zu werden, auf die Art, wie du willst.
Aber das ist doch verdammt nah dran am Motivationsseminar.
Nein, das ist für mich schon eine katholische Predigt gewesen.
Ja, hast recht. Eigentlich Kirchentag. Die Church of Liberals und Pfarrer Lindner hat gepredigt.
Wow. Also ja. Ich meine, wir haben im ersten Zitatort schon so ein bisschen über die Sinnlosigkeit der Sprache von Friedrich Merz gesprochen. Aber das, Lindner hat ja wirklich nochmal eine ganz andere Klasse. Der macht dir ja 1,30 zu mit Wörtern, die richtig geil klingen, die aber so viel Nährwerte haben wie ein Burgerbrötchen.
Es ist wirklich der Knaller. Das ist Next Level Sinnlosigkeit. Und wie du schon sagst, erfüllt Redezeit. Lindner wird ja immer gelobt als der große Rhetoriker, der große Redner.
Das habe ich aber damals bei uns im Podcast schon immer angezweifelt. Ja, er ist kein großer Redner.
Nein, wir beide. Also ich finde ja, was einen guten Redner ausmacht, ist, dass er mit wenigen Worten viel sagt. Und beim Lindner ist es genau umgekehrt. Der sagt mit vielen, vielen Worten super wenig. Hier noch ein Beispiel. Das fand ich den absoluten Knaller.
Ein Freund, ein ehemaliger Leistungssportler, hat mir neulich eine Einsicht, vielleicht sogar eine Weisheit vermittelt. Ein Künstler schafft ein Werk, auf das er irgendwann schaut. Eine Unternehmerin schafft Werte, die bleiben. Ein Wissenschaftler sucht Erkenntnisse, die ihn überdauern. Das sei beim Sportler anders. Bei jedem Wettbewerb stelle man sich neu den Herausforderungen. Jedes Mal fange man neu beim Start an. Und deshalb sei die Errungenschaft des Sportlers eigentlich eine Reise. Das Bleibende sei der Weg mit seinen Aufs und Abs, den Herausforderungen und Anstrengungen, das Bleibende sei der Weg selbst. Und in gewisser Weise ist es vielleicht auch bei Politikern so. Und deshalb will ich sagen, ich schaue auf eine großartige Reise mit euch zurück. Und dafür bin ich zutiefst dankbar.
Um Gottes Willen.
Das musst du dir mal vorstellen.
Das ist, 50 da ist ja Minuten alles falsch.
Ja, also im Grunde will er sagen, der Weg ist das Ziel.
Bums. Ja, aber auch alleine die Vermessenheit auf die Idee zu kommen, dass sein Durchschummeln in irgendeiner Form was mit Leistungssport zu tun hätte. Ja. Alleine auf die Idee zu kommen, sich selber quasi mit einem Leistungssportler auf eine Ebene zu setzen und dann zu sagen, und dann auch dieses ganze Gequatsche von ich bin dankbar. Und ich war tatsächlich auch, ich habe auch nicht glauben können, wie dieser Parteitag der FDP ihm ja fast schon Kim Jong-unartig Beifall gespendet hat.
Das war der Hammer.
Ich meine, das ist der Typ, der euren Laden komplett zertrümmert hat. Das ist der Typ, der, sagen wir mal, zu 95% dafür verantwortlich ist, dass ihr nicht mehr im Bundestag sitzt und ihr feiert den immer noch. Das ist ja sektenartig. Das ist ja wie bei Scientology.
Da hast du recht. Also das Maß der Beweihräucherung nährt wieder deine These, dass es hier um einen Kirchentag ging. Ja, also weil so viel Weihrauch war da in der Luft, nicht nur Selbstbeweihräucherung, auch erst von außen auch noch beweihräuchert worden. Und nur mal der Hammer, 1:20 hat er eben erzählt, um zu sagen, der Weg ist das Ziel und auch meine Reise hier, das war eine Reise. Eine Reise war das, die Reise.
Und dafür bin ich sehr, sehr dankbar.
Und dafür bin ich
war
dankbar.
War eine Reise.
Ja, und jetzt gehen wir zum nächsten Verbalkünstler, dem Mann, der aus der Kneipe rübergestolpert ist, zum FDP-Parteitag, Wolfgang Kubicki, ja, ist vom Barhocker nochmal aufgestanden, ja, wir erinnern uns alle, erst nach der Wahl seinen Rücktritt angekündigt, dann gesagt, ach komm, bevor es jetzt keiner macht, mache ich hier Vorsitz, ja, und jetzt hat er sich nochmal geäußert, und zwar ging es bei Kubicki darum, dass er sich in der Rede, ging es natürlich auch um Liberalismus, er beschwert sich darüber, wie plump die Definition von FDP-Politik immer wieder ist. Es ist wirklich eine Frechheit.
Wenn politische Kommentatoren uns erklären, der Liberalismus stehe für nichts Unverwechselbares, er setze den Menschen lediglich die Freiheit vor, dann ist das schlicht unterkomplex. Denn der Kampf für die Freiheit ist ein politischer Wert an sich. Mögen sich Konservative im Gewohnten wohlfühlen, mögen sich Sozialisten in der Verteilung des Geldes anderer Leute wohlfühlen, mögen sich Grüne in der Bevormundung oder Erziehung wohlfühlen. Ich kann mir jedenfalls nichts Aufrechteres vorstellen, als für mehr Freiheit für alle zu streiten oder, wie es Karl Hermann Flach mal formulierte, für das größte Glück der größtmöglichen Zahl.
Ist schön, dass er Unterkomplexität beklagt und dann unterkomplex alle anderen erstmal runtersaut. Ja? Ja. Die Sozialisten verteilen das Geld anderer Leute, die Grünen wollen erziehen. Ja.
Unterkomplexheit beklagen, sie selber leben und dann sagen Freiheit. Freiheit ist der Größte. Freiheit. Was Freiheit, also wenn es uns nicht gibt, gibt ja keine Freiheit. Wir sind liberal frei, frei liberal. Freiheit.
Ja, und vorhin hat ja Lindner gesagt, wir müssen wieder an die Grundsätze der FDP zurückgehen.
Ja.
Ich frage mich, ob es die gibt und ob das die Apokryphen der FDP sozusagen.
Ja, ich denke, sie werden sich jetzt wieder sehr stark für Hotels einsetzen. Solche Sachen könnten jetzt wieder gut laufen. Also klassische Klientel, Apotheker, da werden sie jetzt viel drüber reden. Weil das ist ja die Freiheit des Einzelnen. Die Freiheit des Einzelnen wird ja in der Apotheke beim Apotheker verteidigt.
Ja, aber das ist schon wieder viel zu konkret, Philipp, was du sagst. Da bist du für diesen Parteitag, wärst du definitiv zu konkret gewesen. Es bleibt im Philosophischen die Meinungsfreiheit. Das ist jetzt ein großes Thema. Viele Redner haben die angeführt, dass es der FDP jetzt um die Meinungsfreiheit geht. Sie wird die große Partei der Meinungsfreiheit. Das sagt hier auch Christian Dürr, weder verwandt noch verschwägert mit dem Gesichtslotionsexperten Stefan Dürr. Christian Dürr war Vorsitzender der FDP-Bundestagsfraktion und mangels Bundestagsfraktion war er bisher jetzt ohne Job großartig und bewirbt sich jetzt um die Nachfolge Lindners in dieser Rede. Er ist es dann am Ende auch geworden, um mal diesen Spoiler zu setzen. Würde man auf Wikipedia ein Bild von einem FDPler bringen, also was ist der Archetyp des FDPlers, würde wahrscheinlich Christian Dürrs Antlitz dort gezeigt werden. Er hat auch in seiner Rede ganz oft die Obama-Faust gemacht. Das ist also die Faust, wo das Däumchen oben drauf gelegt wird, ja, wo man also mit Nachdruck die Worte einfach auch durch die Gestik unterlegt.
Das hat Lindner aber auch immer gerne gemacht.
Ja,
genau. Mit dem kleinen Mausefäustchen.
Ja, und das kleine Mausefäustchen von Christian Dürr hat dann direkt mal angekündigt, dass sich was grundlegend ändern muss. Er schlägt vor, ein neues Grundsatzprogramm für die FDP zu erarbeiten.
Absolut.
Und er hat da grandiose Ideen, Philipp.
Ich möchte, dass wir ein neues Grundsatzprogramm erarbeiten. Aber ich möchte auch, dass wir dabei nicht stehen bleiben. Ich will, dass wir noch einen Schritt weitergehen. Mein Ziel ist es, dass wir unsere liberalen Zielsetzungen und Überzeugungen in die konkrete Lebenswirklichkeit der Menschen übersetzen. Wir sollten uns nicht auf das Grundsätzliche beschränken. Wir müssen jeder und jedem die Frage beantworten können. Was bedeutet das für dich? Das ist ein konkretes Grundsatzprogramm unter dem Arbeitstitel, ich will ihn einfach mal vorschlagen, Freiheit konkret, liebe Freundinnen und Freunde, für alle Menschen in Deutschland.
Ja, Freiheit konkret. Ja. Liberal zu Ende gedacht. Freiheit konkret. Das, ja, nicht, dass man, weil der Begriff Freiheit an sich, der ist ja schon unkonkret. So verwirrend.
Ja,
weißt du,
ja,
den kann man schwer einordnen. Das ist so Freiheit, ne? Das ist einfach schon so schwammig. Und deswegen jetzt auch mal Freiheit ganz konkret für dich. Das ist das neue Motto der FDP. Und wenn man gerade auch mal auf die Jugendorganisation, die Julis guckt, ne, dann merkt man, also Inhalte würden der Partei schon gut tun.
Ich bin bei den Julis, weil die Linken mir die Rolex wegnehmen wollen.
Ich bin bei den Julis, dass mir niemand vegane Bratwurst unterjubelt.
Ich bin bei den Julis, weil die jungen Liberalen die Jugendorganisation sind, die sich für Freiheit, für Selbstbestimmung und für Eigenverantwortung einsetzen.
Aber merkst du, ne, die haben gar keine eigene Identität, weil die haben Angst, dass ihnen die Rolex wegkommt und so.
Ja.
Deswegen Freiheit konkret ist natürlich ein Thema. Jetzt hilf du mir mal ganz kurz als Ehrenvorsitzender der FDP. Hilf du mir jetzt mal bitte ganz kurz auf die Sprünge. Dieser Parteitag der FDP, war das ein Neustart?
Neustart ist ja ein großes Wort. Also ich würde sagen, Neustart konkret im Sinne des Parteiprogramms Freiheit konkret. Es war kein Neustart konkret, sondern im sehr ungefähren. Es war, wie ich schon sagte, sehr philosophisch. Und du hast genau daran gemerkt, dass sie so auf der Suche nach Sinn sind, auf der Sinnsuche. Insofern muss man sagen, wenn etwas Positives entstanden ist bei diesem FDP-Parteitag, dass die FDPler zu Menschen geworden sind, wie du und ich, auf der Sinnsuche in dieser Welt, auf der Sinnsuche nach dem Sinn des Daseins und der eigenen Existenz.
Also was ich bei an dem Parteitag eben auch so irritierend fand, war dann, dass es eben nicht so neustartartig war, sondern auch Lindner ja nochmal extrem gefeiert wurde.
Ja, das stimmt.
Und das fand ich irgendwie, wo ich dachte, seid ihr wirklich schon einen Schritt weiter?
Ja, ich weiß, was du meinst. Also letzten Endes ist natürlich eine Form der Höflichkeit, dass man einem Vorsitzenden, der so lange da geackert hat,
Lass mich anders sagen.
Der
den Laden so dermaßen vor die Wand gefahren hat und alles wie ein kleines Kind zerstört hat, was sie sich aufgebaut haben, dass man den nochmal feiert, ist für mich eher Selbstverleugnung.
Gut, okay, dann ich habe es ja selber gemerkt, als ich gesagt habe, also jemanden, dass man den aus Höflichkeit nochmal einen gewissen Höflichkeitsapplaus spendet, okay. Aber die Art und Weise, wie die den abgefeiert haben und wie sehr er sich auch selber abfeiern konnte, da hat er ja hinterher hochherrschaftlich im Saal gesessen, als Dürr sprach und hat dann Beifall geklatscht, so wie aus der Loge in der Arena, damals der große Kaiser irgendwas. Und da siehst du einfach, dass viele ihm noch nachtrauern, dass viele immer noch nicht verstanden haben.
Glaubst du wirklich, ja?
Ja, ich glaube, dass die immer noch nicht begriffen haben. Ich glaube, viele sind der Meinung, der Lindner ist unfair behandelt worden von der Öffentlichkeit und von allem. Und eigentlich war das genau der Richtige. Und er ist an der Ampel zerbrochen, der arme Mann. Er war auf dem richtigen Weg. Alle anderen sagen, das haben sie ja auch ganz oft gesagt.
Und meinst du, der Christian Dürr spürt es auch, dass ihm da quasi im Moment auch noch so ein bisschen die Unterstützung in der Freiheit fehlt?
Ja, weil er natürlich auch ganz Lindner-mäßig unterwegs gewesen ist an vielen Stellen. Er hat ja auch in dieser Rede ganz viel gelobt. Er hat zum Beispiel die FDP dafür gelobt, dass sie auch heute noch standhaft zu den Positionen stehen, zu denen sie auch in den letzten Jahren gestanden haben. Das heißt, das ist diese Verweigerung, auf geänderte Umstände oder neue Erkenntnisse einfach einzugehen und zu sagen, jo, vielleicht müssen wir das irgendwie ein bisschen anders machen. Das zeigt ja schon, sie wollen dabei bleiben, was sie bisher gemacht haben, weil es war ja nichts falsch. Inhaltlich war nichts falsch. Es wird immer wieder gesagt, ja, wir müssen uns natürlich auch selber kritisch reflektieren. Aber so richtig kam da nichts. Außer, eigentlich lagen wir immer richtig. Ja, und die haben es alle noch nicht verstanden. Und deswegen feiern die auch einen Lindner. Weil dieses Lindnersche so tief verankert ist, dass die wirklich glauben, der war gut für uns. Und der ist zerbrochen an dieser scheiß Ampel. Die sind schuld. Alle anderen. Ja. Und das ist so tragisch, weil wir haben es ja auch schon öfter gesagt, es wäre ja schön, wenn die FDP einen neuen Weg finden würde. Oder sagen wir mal so, wenn sie sich wirklich besinnen würde auf das, was eine liberale Partei ausmacht.
Ich glaube, ich habe den idealen Titel für das neue Grundsatzprogramm der FDP.
Achtung.
Schuld sind die anderen. Diese Freiheit nehmen wir uns.
Ja. Und damit bist du schon deutlich origineller als Freiheit konkret. Aber ich bin unfair. Philipp, ich bin unfair. Okay. Christian Dürr hat durchaus in seiner Rede auch ganz, ganz neue Sprachbilder und Ansätze gefunden, die wirklich bemerkenswert waren. Hör dir mal das hier an zum Beispiel. Das ist wirklich brandneu.
Wir wollen Menschen nicht zum Bittsteller machen, sondern wir wollen Menschen zum Pilot ihres eigenen Lebens machen. Ja, ich weiß, das sind erste Gedankensplitter. Ich wollte euch nur zeigen, dass wir größer und breiter denken müssen und auch können. In uns steckt so viel Kraft. Wir haben Zitronen geliefert bekommen. Daraus will ich, dass wir Tausende von Litern großartiger, bester Limonade machen, liebe Freundinnen und Freunde. Diese Kraft steckt in uns. Diese Kreativität, sie steckt in jedem Freien Demokraten. Und ich will, dass wir genau diese Kreativität für Deutschland entfalten, liebe Freundinnen und Freunde. Das ist mein Ziel.
Diese Kreativität mit einem 400 Jahre alten Spruch, den wir jetzt nochmal aus den Tiefen des Internets rausgesucht haben. Ich meine, es sind nur Gedankensplitter, ja? Es sind nur
Gedankensplitter. Das wurde über der Bühne eingeblendet. Riesenformatig. Wir machen Limonade aus Zitronen. Das Symbol war eine Zitrone von diesem Parteitag. Das muss ich mir vorstellen.
Ja, die FDP geht ja jetzt in Getränkehandel.
Und jetzt, gut, natürlich, er hat sich da beworben und es war so ein bisschen so eine Motivationsrede. Die neue Generalsekretärin, die sich da auch beworben hat, Nicole Büttner-Thiel, die hat natürlich ganz neue Impulse gesetzt, die ich dir nicht vorenthalten möchte jetzt zum Schluss.
Warum versuchen wir ständig, die Vergangenheit zu verwalten, statt die Zukunft zu gestalten?
Ja, das sind so Gedankensplitter, die ich mitgenommen habe.
Sag mal, bist du sicher, dass das da kein Poetry Slam war?
Oder?
Mit ihren Gedankensplittern.
Ja, oder anders gesagt, die Wandtattoo-Dichte bei diesem FDP-Parteitag war sehr, sehr hoch. Also eine Industrie haben sie auf jeden Fall gestärkt. Die Industrie, die diese Wandaufkleber macht mit lustigen Sprüchen, die man sich über die Kaffeemaschine in der Küche kleben kann. Aber ich lästere, die FDP hat auch gezeigt, dass sie die Partei der Dichter und Denker ist. Ja. Und ich habe jetzt in Kombination mit der neuen Generalsekretärin ein Gedicht verfasst. Ich fange an, sie macht's zu Ende. Achtung. Wir sind wie ein Zitronenfalter, flattern gelb durch das Zeitalter.
Wir sind mehr als nur Verwalter. Wir sind Gestalter.
Ja, ihr beide seid so ein bisschen wie Nasemann und Tigges. So, Freunde der grundlos guten Laune. Eine weitere sensationelle Folge nähert sich dem Ende.
Ja.
Und wenn euch unser kleiner Satire-Podcast gefällt, dann freuen wir uns, wenn ihr eine gute Bewertung hinterlasst. Und zwar überall da, wo man gute Bewertungen hinterlassen kann. Oder ihr schickt uns auch gerne Feedback, zum Beispiel per E-Mail an hallo@grundlosgutelaune.de.
Oder ihr könnt es noch schöner machen, ihr könnt aus unseren Pflaumen, könnt ihr Mousse machen. Wenn ihr uns eine Sprachnachricht schickt an www.speakpipe.com/ggl. Speakpipe für die Sprechfreifung und GGL für grundlos gute Laune.
Ja, es ist schön. Waren heute, finde ich, viele sehr, sehr schöne Gedankensplitter dabei. Und zum Schluss habe ich auch noch so einen Gedankensplitter. Und zwar der Kollege Dino Chrupalla, den wir in der letzten Woche als hochintellektuellen Masterbrain der AfD gefeiert haben, der hat auch noch so eine ganz eigene Interpretation und Sichtweise auf mögliche Umfrageergebnisse der AfD.
Wissen Sie, Umfragen gehen mal hoch und gehen mal rauf.
Das war die 29. Folge Grundlos gute Laune mit Philipp Simon und Tobias Mann. Eine Produktion von Flashflow Recordings. Unser Grundsatzprogramm heißt ab heute Gute Laune konkret. Und jetzt geh ich Zitronen falten.